Zurecht gehört. Der DAV-Podcast.
Vielen Dank, dass Sie mit mir sprechen, Frau Dr. Antonia van Appen. Ja, wie Sie hören, ja, eine neue Folge des DAV-Podcasts Zurecht gehört. Wir sind hier live beim DAT in Bielefeld, der heute gestartet ist. Frau Dr. van Appen, Sie hatten gerade die Veranstaltung vom Ausschuss Berufsrecht, digitale Welten, ChatGPT und das Berufsrecht. Waren Sie zufrieden? War es eine schöne Veranstaltung aus Ihren, in Ihren Augen?
War eine sehr schöne Veranstaltung, fand ich. Die Fragen am Ende waren nochmal sehr spannend und haben zum Nachdenken angeregt, auch die Panelisten, die dabei waren. Und ich muss selber sagen, die Vorstellung der Tools, der AI-Tools, am Anfang, die haben mich selber auch nochmal beeindruckt. Also es ist wirklich erstaunlich, was da heutzutage schon geht.
Ja, man hat das Gefühl, wenn man eine Woche nicht hingeguckt hat, dann ist schon wieder ein neues Tool auf dem Markt, was alle anderen nochmal wieder in den Schatten stellt.
Auf jeden Fall.
Wir hatten ja vor, ich glaube im Dezember, eine Folge veröffentlicht zum Thema ChatGPT. Wie steht da der Markt? Wie ist da die Situation bei der Anwaltschaft? Die Frage würde ich gleich einfach nochmal anschließen, ohne jetzt erstmal so ganz tief in die Details zu gehen. Wie präsent sind KI-Chatbots denn eigentlich im Moment? So ist natürlich immer nur ein subjektiver Eindruck von Ihnen, aber wir sind tief drin, Sie haben sich viel damit beschäftigt. Wie ist wohl der Stand? Was würden Sie sagen?
Also bei uns in der Kanzlei sind sie sehr präsent, muss ich sagen. Wir arbeiten sehr viel mit KI, auch mandatsbedingt. Das heißt, wir kriegen auch viele Mandate, bei denen expliziten Nachfragen kommen zu KI-Themen. Also wir sind da regelmäßig mit beschäftigt und haben jetzt auch intern, wie gesagt, unsere eigene KI-Compliance-Richtlinie erstellt, weil wir einfach gemerkt haben, dass da Handlungsbedarf besteht, dass wir, um aktuell zu bleiben und auch um die beste Beratungsleistung abgeben zu können, uns selbst damit laufend beschäftigen müssen und aktuell bleiben müssen.
Also bei Ihnen ist es im Alltag sozusagen angekommen und Sie haben eine Compliance-Richtlinie eingeführt. Was ist der Grund dahinter? Worum geht es da?
Der Grund dahinter, wie gesagt, ist zweigeteilt. In erster Linie geht es darum, dass wir, wie gesagt, regelmäßig mit KI selber arbeiten, mit KI-Tools. Und zweitens auch die Anfragen, wie gesagt, kriegen von den Mandaten, dass wir uns dazu informieren und auch schon die Fragen bekommen haben von Mandanten, können Sie uns bitte eine KI-Compliance-Richtlinie erstellen? Das heißt, zuerst kam es von Mandantenseite und inzwischen, ich hatte vorhin was zitiert, nämlich eine Umfrage, die jetzt im März gemacht wurde, zu der Frage, wie viele Leute beschäftigen sich im Arbeitsumfeld mit KI. Und 71% der Befragten haben gesagt, sie haben schon im Arbeitsumfeld KI verwendet. Und insofern kann man sich natürlich auf den Standpunkt stellen, wir wollen das nicht, wir wollen nicht, dass KI verwendet wird, aber es ist faktisch so. Und dann sprechen wir von der Schatten-KI, also Tools, die von Mitarbeitern verwendet werden, weil sie selber ihre Vorteile erkannt haben, wenn sie mit der KI arbeiten, dass sie schneller sind, dass sie teilweise auch sogar bessere Lösungen dadurch kriegen. Und insofern stellt sich eigentlich nicht mehr so die Frage, will ich das überhaupt, sondern im besten Fall geht man das jetzt offen an und klärt auf. Also Compliance-Richtlinie heißt auch Aufklärung über Risiken.
Verstehe. Interessant war der Punkt, dass Sie sagten, die Mandanten fordern es auch aktiv ein, dass sie bitte Vertragsentwürfe zum Beispiel ersten Draft nicht mehr selber erstellen, sondern die KI damit füttern. Hat natürlich daran auch mit dem Billing zu tun, nehme ich mal an. Spürt man da auch schon was, dass die Geschäftsmodelle überdacht werden müssen sozusagen?
Das ist sicherlich ein Thema, mit dem wir uns in der Zukunft beschäftigen müssen. Das denke ich schon. Wir arbeiten jetzt auch gerade wieder bei uns in der Kanzlei an einem eigenen KI-Tool, an einer generativen KI, die perspektivisch von juristischen Laien verwendet werden soll. Das heißt, es geht da um die Vertragsanalyse. Das Ganze nennt sich Consti mit großem K am Anfang, großem I am Ende von KI und ist auf einen Mitarbeiter zurückzuführen, der programmieren kann. Und da denken wir schon, oder von den Antworten, die wir bisher von den Mandanten bekommen haben, wenn wir ihnen dieses Tool vorgestellt haben, war da großes Interesse. Also da besteht auf jeden Fall die Nachfrage, dass man sagt, im Unternehmen kann ich zum Beispiel in der Vertriebsabteilung Leute mit einer ersten Vertragsprüfung beauftragen, um erstmal grundlegende Risiken zu erkennen. Das heißt, dieses Tool ist auch darauf ausgerichtet, dass wir sagen, wir haben hier einen Vertrag, schau mal bitte in die AGB der Gegenseite zum Beispiel, wie ist die Haftungsrichtlinie hier, wie lang sind die Kündigungsrechte oder wie sind die Kündigungsrechte ausgestaltet. All da, bei diesen grundlegenden Punkten sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass zeitnah Mandanten mit an die Hand zu nehmen, dass sie zumindest eine grundlegende oder High-Level-Prüfung erstmal selber anstellen, ja.
Verstehe, okay, interessant, wie sich da sozusagen wirklich alles im Grunde genommen in den ganzen Abläufen des Geschäfts verschiebt. Jetzt, was die einzelnen Large Language Models angeht, ChatGPT, klar, kennt jeder, ist aber ja noch nicht wirklich spezifiziert auf Anwaltschaft oder juristische Sachverhalte. Da sind ja andere Tools schon besprochen worden. Harvey AI ist da, glaube ich, eins.
Haben wir auch in der
Prime
Testung,
Legal
genau.
War, glaube ich, auch mal Thema. Ich weiß gar nicht genau, wie sich es entwickelt hat. Sehen Sie da im Moment etwas, was jetzt explizit für die Anwaltschaft vielleicht besonders interessant ist? Oder wo Sie sagen, für gewisse Rechtsgebiete gibt es sogar schon Spezifikationen oder spezifisch besonders fähige LLMs?
Ich muss sagen, für spezifische Rechtsgebiete wüsste ich jetzt nicht. Mhm. Sicherlich kommt es letzten Endes immer darauf an, womit trainiert man die Daten.
Ja.
Also ich kann ein Tool, was grundsätzliche Kapazitäten hat und was grundsätzlich auch schon ein paar Prompts hinterlegt hat, sicherlich in die eine oder andere Richtung schieben, indem ich ihm bestimmte Daten anfüttere. Und wenn ich ihm jetzt in unserem Fall, wie wir das machen bei unserer KI, vor allem Verträge aus dem IT-Recht gebe, wird er auch besonders gut werden im IT-Recht.
Ja.
Und ansonsten mit den allgemeinen KI, also wie Sie sagen, Harvey oder CoCounsel, das sind spannende Anwendungsfelder, wobei die meisten Sachen da ja aus den USA kommen. Mhm. Das heißt, da müssen wir schauen, ob wir in Deutschland vergleichbare, gute Modelle finden, die sich mit dem deutschen Gesetz gut genug auskennen, um sie auch wirklich aktiv einzusetzen. Aktuell nehmen wir KI-Modelle tatsächlich zum Testen. Also wir testen sie und wir schauen uns an, wie gut ist die Arbeit damit. Aber wir würden jetzt noch nicht so weit gehen, dass wir sagen, wir lassen jetzt damit schon ganze Verträge erstellen.
Ja.
Sondern wir schauen erstmal, wie können wir voneinander profitieren. Also wie können wir von den Modellen profitieren und wie können unsere Modelle, die wir selber haben, von unseren vorhandenen Daten profitieren.
Verstehe. Also Sie setzen sich mit dem Taggen, mit dem Optimieren der Daten auseinander und wie man da am besten füttert. Wo ja auch Arbeit dran hängt, also wo ja auch ganz, wenn ich es richtig verstanden habe, ganz neue Berufsprofile, Berufsbilder eigentlich entstehen. Dieses Legal Prompting, Prompting allgemein, Sie hatten es vorhin im Vortrag oder vielmehr im Panel gerade schon angesprochen, das ist komplexer, als man zunächst vielleicht denkt. Man muss es lernen, man muss es üben. Haben Sie da jetzt schon, kann man das sagen, wie viele Leute bei Ihnen jetzt in der Kanzlei vielleicht gerade sind, wo Sie sagen, die sind eigentlich spezifisch nur für AI da?
Kann man. Wir haben ein KI-Kernteam von 30 Leuten ungefähr. Die werden noch mit anderen Bereichen oder da kommen noch andere Leute aus anderen Bereichen hinzu, wie Litigation, Corporate, die auch Interesse haben an KI-Applikationen und an deren Anwendung in ihrem spezifischen Bereich. Plus, wir haben noch ein Legal Tech-Team, was aktuell auch kontinuierlich ausgebaut wird. Das heißt, meines Erachtens haben wir jetzt 4 neue Legal Prompter gerade erst angestellt, die, wie gesagt, unsere eigenen Tools vorantreiben sollen, aber auch die Anwälte anleiten. Mhm. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, oder es wird angeboten bei uns, dass wir Legal Prompting Kurse belegen, weil wir da durchaus Fähigkeiten sehen, die irgendwo den Unterschied machen werden.
Und diese Personen, die da sozusagen die Schulung machen, sind das gelernte Juristen, sind das ITler, die auch Jura studiert haben oder kommen die, wie muss man sich so ein Profil vorstellen?
Bunt durchmischt, im besten Fall beides. Im besten Fall hat man Einflüsse von beiden Seiten.
Okay.
Also man, bei uns im Team, wie gesagt, sind alles Juristen, die aber von Natur aus oder zumindest vom Hintergrund her ein starkes Interesse an IT-Sachverhalt mitbringen. Und der eine Kollege, wie gesagt, kann sogar wirklich programmieren, was immer ein riesiger Vorteil ist. Und von der anderen Seite, von der Legal Tech Abteilung, ist da auch in der Regel juristischer Hintergrund vorhanden, ja. Aber nochmal deutlich mehr technisches Fachwissen.
Verstehe, okay. Jetzt, die Chancen sind, man kann fast sagen, unendlich, zumindest exponentiell. Also es tut sich wahnsinnig viel, ist wahnsinnig viel möglich. Gibt aber auch Hürden. Wie sieht das gerade in Deutschland mit dem Berufsrecht aus? Also kann man, jetzt mal so ganz pauschal, können Sie nicht in 3 Sätzen beantworten, ist klar. Aber wo sehen Sie da so die größte Hürde aktuell? Oder andersrum gefragt, ist das bestehende Berufsrecht schon so weit darauf ausgelegt, dass AI kommt? Oder sind da einfach auch noch Anpassungs- Anpassung mutig?
Ich sehe aktuell das größte Problem tatsächlich bei der praktischen Anwendung dahingehend, dass wir sagen, ja, wir haben die Potenziale von KI erkannt. Aber es ist wichtig, sich im Hinterkopf zu behalten, mit welchen Daten darf ich KI füttern.
Mhm.
Und
wie müssen die Daten beschaffen sein?
Genau.
Ja.
Und das heißt, ich muss wissen und ich muss meine Mitarbeiter darüber aufklären, dass wenn ich solche im Internet zugänglichen KI-Modelle nutze, wie ChatGPT zum Beispiel, dass die Daten, die ich da einpflege, ich sie damit aus den Händen gebe. Das heißt, hier habe ich auf jeden Fall ein Problem mit meiner Verschwiegenheitspflicht, die mich als Anwalt trifft. Das heißt, ich muss aufpassen, neben den anwaltlichen Pflichten natürlich auch Datenschutzaspekte und Geschäftsgeheimnisse. Da sehe ich aktuell noch viel Konfliktpotenzial, beziehungsweise wird das auch bestehen bleiben. Wir müssen dann nur schauen, dass wir die Daten irgendwie bereinigt kriegen, dass sie anonymisiert sind, dass da keine Geschäftsgeheimnisse drin sind. Da ist es praktisch aktuell schwierig, weil ich natürlich versuche, mich KI zu bedienen im Alltag, aber unglaublich aufpassen muss, was ich einstelle.
Okay, alles klar, gut. Genau, Datenschutzversicherung, das hatten wir schon angesprochen, wollten Sie aber lieber rauslassen zu dem Thema. Ne? Versicherungssteuerrecht ist jetzt da jetzt nicht Ihr Kerngebiet. Genau, ja, kann ich gut verstehen, dass man sich lieber mit anderen Dingen beschäftigt. Genau. Ja, wenn Sie vielleicht nochmal so eine Perspektive zum Abschluss geben könnten, wollten. Was glauben Sie, wo stehen wir in 5 Jahren, was KI in der Anwaltschaft angeht?
Ah, ich befürchte, das ist überhaupt nicht absehbar.
Okay.
Ich habe ChatGPT auch relativ früh benutzt, Ende 22 schon, und bin erstaunt, was für Fortschritte da gekommen sind in letzter Zeit.
1,5 Jahre später.
Ja.
Hätten Sie nicht erwartet, Ende 22?
Nein, überhaupt nicht. Und auch wenn man jetzt sieht mit diesen ganzen Applikationen, die wir jetzt gerade vorgestellt bekommen haben, auch nochmal im Panel, wie sehr es inzwischen schon spezifisch zugeschneidert wird auf den Anwaltsberuf. Also wie tolle Tools es gibt, die Anwälten und Anwältinnen helfen sollen, in Zukunft gerade Routinearbeiten oder wie gesagt eher einfachere Fragen, also irgendwelche AGB-Abgleiche zu übernehmen, dann haben wir aktuell eine unglaublich rasante Entwicklung, die meines Erachtens noch exponentiell sich beschleunigen wird. Und insofern kann ich Ihnen quasi nicht mal sagen, wo wir am Ende des Jahres stehen, geschweige denn in 5 Jahren, aber es wird sich einiges tun und ich glaube, es ist wichtig, dass man da, gerade wenn man in diesem Bereich berät, also gerade wenn man für sich selbst den Anspruch hat, Mandanten zu KI zu beraten, dass man da absolut aktuell bleibt und das selber einsetzt, um die Vorteile zu erkennen, um zu sehen, den Rahmen des Möglichen, was kann ich damit wirklich und wo hört es auf, wo liefert es keine guten Ergebnisse, und weil man sich bei der Benutzung erst wirklich der Grenzen bewusst wird und der Risiken.
Okay, alles klar. Vielleicht letzte abschließende Frage. Sie sagten, Sie haben in-house, bauen Sie eine eigene KI auf sozusagen. Hat das auch mit diesen Datenschutzthematiken zu tun und dass Sie sagen, die Tools aus den USA, das funktioniert einfach nicht. Wir haben anderes Rechtsverständnis oder gehen einfach gerade mit Datenschutzthematiken anders um?
Da sind wir tatsächlich gerade am Überlegen. Die KI, die wir gerade selber aufbauen, die ist noch im Internet. Das ist nicht auf einer eigenen Instanz.
Okay.
Aber wir sind gerade, wie Sie schon genau sagen, überlegen, ob wir sie nicht in eine eigene Instanz holen. Weil das dieses an die andere Problematik, die wir vorhin angesprochen haben, nämlich welche Daten stelle ich rein, erheblich vereinfachen würde. Wenn ich weiß, meine Daten bleiben bei mir, wird die Handhabung deutlich einfacher, als wenn ich das vorher immer alles einmal filtern muss oder wir selber quasi synthetische Daten irgendwie herstellen muss, damit ich das benutzen kann. Da muss man drauf achten. Wenn man KI einsetzt, habe ich das bei mir oder geht das raus?
Ja. Hat man natürlich vielleicht den Nachteil, dass man nicht die Masse an Daten hat sozusagen, die man bei einer offenen Lösung hätte.
Wobei ich auch da wieder das Potenzial sehe. Also natürlich ist die KI immer nur so gut wie die Daten, mit der man sie trainiert hat.
Ja.
Und wie wir vorhin schon gehört haben in dem Panel auch wieder, ChatGPT, wenn ich das jetzt einsetze, liefert es mir gute Ergebnisse, aber längst nicht so wie spezifische Tools, die ich noch mehr dazu anhalte, wirklich juristisch zu argumentieren.
Ja.
Und insofern, wenn ich gute Daten habe, weil ich in der Vergangenheit in dem Bereich gute Arbeit gemacht habe und auch viel Daten gesammelt habe, dann wird die KI, die ich mir damit selber erstelle, deutlich besser als andere KI, die mit weniger Daten auskommen muss oder die vielleicht ihre Daten allgemein aus dem Internet zieht und nicht so spezifisch wie jetzt unsere aus unseren eigenen internen Daten, mit denen wir sie anfüttern. Okay, also da ist Wettbewerbspotenzial.
So. Und da geht auf jeden Fall Datenqualität vor Datenquantität, kann man sagen.
So weit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, beides ist gleich wichtig.
Alles klar. Macht's nicht einfacher, macht's noch komplexer. Ja, Frau Dr. von Arpen, vielen Dank, dass für diesen
Ihnen
kurzen Talk mal zwischen zwischen den verschiedenen Panels, Sie werden gleich wieder Termine haben.
Ich
wünsche Ihnen noch einen tollen Anwaltstag.
Danke, Herr Sander,
und,
das wünsche ich Ihnen auch.
Morgen
vielen
auch,
Dank.
Gibt ja auch noch Veranstaltungen.
Genau.
Und vielleicht reden wir in einem halben Jahr oder in zwei Monaten besser nochmal über die Meilensteinschritte, die KI bislang gemacht hat.
Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank.